Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Telestammtisch. Hier sind wir für euch wieder mit einer neuen Kinokritik. Wir, das sind Johannes. Hallo Johannes.
Hallihallo.
Und meine Wenigkeit Lida, wir bringen euch jetzt ja eine Bomben-Kinokritik, möchte ich am liebsten sagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Jedenfalls, der Film, der jetzt kommt, ist von Catherine Bigelow, also einer Regisseurin, die fürs Action-Kino fast schon eine Ikone ist und es immer wieder richtig krachen lässt, auch natürlich mit harten, schweren Themen. Johannes, erzähl uns doch nochmal, worum geht es in ihrem neuesten Film House of Dynamite?
Genau, House of Dynamite ist jetzt kein Actionfilm, sondern ein Polit-Thriller, kann man sagen. Wir befinden uns in den USA und der Film spielt über mehrere Zeitebenen, beziehungsweise er spielt so, dreht immer zurück. Wir sehen unterschiedliche Perspektiven vom Militär, von der Politik, von der, ich sag mal, Bürokratie. Und auf den Bildschirmen des US-Militärs taucht eine abgeschossene Atomrakete auf und die wird schätzungsweise in 19 Minuten einschlagen. Man weiß nicht, woher sie kommt. Man kann irgendwann einschätzen, wo sie ungefähr landet und dann wird halt versucht, darauf zu reagieren. Und dann sehen wir im Film, wie die unterschiedlichen Organe des Staatsapparats darauf reagieren und gucken müssen, was macht man in dieser begrenzten Zeit, was sind die Optionen und was kann man überhaupt noch machen.
Ja, vielen Dank für diese sehr gute Zusammenfassung. Genau, du hast ja schon gesagt, es ist also kein Actionfilm, es ist genau wie The Hurt Locker oder die anderen Filme, die wir von Catherine Bigelow gesehen haben. Detroit war ja auch einer ihrer jüngeren. Es ist immer mehr die Thriller-Ebene, obwohl an dieser Film doch ein Gefühl von Härte ausstrahlt, obwohl es eigentlich mehr fast schon ein Conversation-Drama, also fast schon Dialog-heavy ist für Catherine Bigelows Verhältnisse. Hast du das ähnlich empfunden? Also man hat trotzdem dieses Gefühl, dass es sehr rau zugeht und sehr hart ist alles.
Ja, das ist halt super spannend, weil wir sehen diese Bedrohung, aber sie ist ja eigentlich gar nicht, also sie ist sehr abstrakt, weil man sieht nie, das machen ja andere Actionfilme, man sieht dann irgendwie den Himmel, wo dann eine Rakete langfliegt oder wir sehen so eine Kamera oder so eine fiktive Kamera an der Rakete. Das findet hier halt gar nicht statt, sondern wir sehen das nur auf Bildschirmen. Aber dadurch ist die Bedrohung ist immer da und wir sehen halt wirklich in den Reaktionen von, das sind ja alles Fachmenschen, das ist das Militär, das sind Expertinnen und Experten, die genau wissen, was sie in diesem Fall machen müssen. Und dann merkt man, am Anfang ist so der Alltag da und nach eskaliert es, aber du merkst halt, die Anspannung ist da. Und da bin ich ganz bei dir, der hat wirklich so eine Anspannung, so eine Härte und man ist selber die ganze Zeit unter Druck.
Ja, genau, wir merken auch diesen Zeitdruck, denn der Film ist fast schon eine Art Countdown, der diese Zeit abmisst, bis diese Rakete, von der man auch gar nicht weiß, wer hat sie jetzt geschickt, also war es werden natürlich die typischen Feindbilder und typischen Antagonisten abgehandelt, war es Russland, war es China, war es am Ende gar Nordkorea oder so, keine Ahnung, ob die überhaupt eine Rakete losschicken könnten, aber man weiß eben nicht, ist nur die USA das Ziel, gehen auch andere Raketen parallel nach Europa oder Australien oder an andere Länder, was ist eigentlich international und global los? Also dieses Ganze, diese Hektik, diese ganzen Horrorszenarien auch, kann man die Bevölkerung evakuieren? Wen kann man evakuieren? Wie muss man das machen? Ist es überhaupt möglich oder ist es schon zu spät? Das alles haben wir hier sehr straff, sehr angespannt dargestellt und auch sehr schauspielerisch stark. Und dann hat ja auch diese Handlung sozusagen Kapitel. Wir sehen ja gewissermaßen drei Variationen des gleichen Grundschemas. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Genau, also der Film funktioniert so, nach einem kurzen Intro laufen, ich würde sagen fast in Echtzeit, das müsste man glaube ich nochmal überprüfen, laufen quasi diese Minuten runter und bevor dann eventuell das einschlägt, springt der Film zurück und wir sehen, er startet nochmal neu wieder bei diesen Minuten und wir sehen einmal, also selbst in den unterschiedlichen Kapiteln sieht man mehrere Perspektiven. In dem ersten sieht man so ein bisschen die Überwachung und das Militär. Im zweiten sieht man einen General und den, ich glaube, Verteidigungsminister. Und im dritten sieht man dann vor allem die Ebene des Präsidenten. Und da sieht man dann halt immer in jedem Abschnitt, wie reagieren die Leute drauf, wie organisieren die sich, wie wird sich abgesprochen. Und das funktioniert dann auch so, dass quasi eine Nebenfigur, in Anführungszeichen, aus Kapitel 1 dann im zweiten Kapitel wichtig wird und dann auch Sachen nochmal in einen anderen Kontext gerückt werden. Weil zum Beispiel in den ersten zwei Kapiteln ist der Präsident, sagen wir mal, sehr abwesend und wir erfahren dann quasi am Ende, warum ist das eigentlich so?
Genau, und wir haben hier eben auch, du sagst es schon, der Präsident ist nicht präsent. Und wir haben hier eben immer wieder diese anderen Menschen, die auf verschiedenen Entscheidungsebenen ganz weitreichende, ja, also in ganz schweren Konfliktsituationen sind, in ethischen Konflikten, auch in persönlichen Konflikten. Wir kriegen immer wieder Einblicke in deren Familienleben oder in private Hintergründe, persönliche Aspekte, die immer überall auch präsent sind und wie diese Menschen dann unter diesem maximalen Zeitdruck entscheiden müssen. Also können wir eigentlich sagen, dass dieser Film handwerklich und fachlich sehr gut gemacht ist. Und man weiß ja auch von Catherine Bigelows Karriere, egal ob ihre Filme erfolgreich sind, wie The Hurt Locker, für den sie ja den Oscar gekriegt hat, auch als Regisseurin, was ja eher selten ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder auch der, ich glaube, ihr größter Flop bisher war Detroit. Aber ihre Filme haben immer eine sehr hohe handwerkliche Qualität. Das kann man eigentlich nicht abstreiten. Zumindest habe ich es so empfunden. Ging es dir ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man kann ihn so aus zwei Perspektiven betrachten. Glaube ich, einerseits so ein bisschen diesen politischen Konflikt oder diesen Hintergrund. Aber das funktioniert auch einfach als Spannungskino. Natürlich muss man bereit sein. Man sieht hier keine Action. Wie du sagst, man sieht hier Leute in Räumen reden. Und dann wird da halt interagiert. Und das ist aber so toll geschauspielert, das ist so packend inszeniert, das ist so gut miteinander verbunden, halt wirklich, was in Kapitel 1 aufgebaut wird, in Kapitel 3 endet das dann, in Kapitel 2 wird das übergangen. Das ist wirklich, der hat einen unglaublichen Flow. Also ich glaube, gerade am Ende werde vielleicht Teile von dem Mainstream-Publikum so ein bisschen ja, wie gesagt, die könnten, glaube ich, vor den Kopf gestoßen worden sein. Zumindest ging das mir. Ich habe den Kino geguckt und da haben einige am Ende, glaube ich, schon so ein bisschen gelacht, in Anführungszeichen, dieses, ach was, jetzt ist das wirklich vorbei. Aber ansonsten ist das, glaube ich, wirklich einfach erstmal so souveränes, kompetentes und packendes Spannungskino.
Ja, und ich muss doch so ein bisschen an Hitchcock denken, denn Hitchcock hat ja irgendwann mal diese Analogie aufgestellt für Suspense, dass er meinte, man zeigt so eine Gruppe von Leuten in einem Raum, dann zeigt man, dass unter dem Tisch eine Bombe tickt. Und das ist sozusagen ja genau, was der Film macht. Er zeigt uns diese Rakete, also er zeigt uns die Rakete nicht, aber wir wissen, diese Rakete, diese Bombe, dieser Sprengkopf kommt und wir sehen die Leute, die auch wissen, dass er kommt und keiner kann was dagegen machen und man weiß, der Einschlag steht bevor. Und dann haben wir, da wir jetzt ja quasi abgearbeitet haben, wie der Film handwerklich und inszenatorisch gemacht ist, können wir uns ja vielleicht ein bisschen drüber bewegen, denn das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich finde, man bei Bigelow einfach besprechen muss, gerade in dieser Zeit, nämlich wie steht es mit der Ideologie?
Ja,
willst du was sagen, bevor ich was sage? Weil ich bin Leader.
Kann ich gerne machen. Also der Film zeigt ja ein, ich sage mal, dystopisches Szenario, aber in einem fast schon utopischen Zustand. Weil wir sehen ganz viele Expertinnen und Experten, die wissen, was sie tun. Und gleichzeitig sehen wir aber eine Ohnmacht. Also irgendwie, finde ich, hat der was Beunruhigendes, aber auch Beruhigendes. Also man muss halt sagen, wenn man nicht nur aktuell, sondern das, also ne, es ist ja aktuell, Trump weiß gar nicht, was er tut. Ich glaube, der weiß leider ganz genau zum Teil, was er tut und auch sein Apparat. Aber das sind halt im Film, werden ja Leute gezeigt, vielleicht so ein, das USA, wie wir es uns auch wünschen, in Anführungszeichen, so ein Bild davon, so ein ideales USA. Und so ist es ja nicht. Und gleichzeitig ist es ja ganz spannend, dass die, also als Laie irgendwie darüber zu reden, Atomwaffen funktionieren ja so, mehrere Länder haben das und es wird nicht geschossen, weil wenn einer schießt, dann ist die ganze Welt im Zweifel im Arsch, weil dann alle schießen. Und jetzt wird ja gezeigt, wenn geschossen wird, was macht man dann eigentlich?
Genau, und du hast schon so ein bisschen was Kritisches, glaube ich, daraus gehört zu haben, angedeutet. Und ich hatte mit diesem Film auf einer dialogischen Ebene massive Probleme, weil ich es so sehe, aber ich sage euch meine Meinung oder meine Sicht. Ihr könnt das gerne hinterfragen und ich lade euch auch ein, diesen Film, also ich kann euch, was ist einladen, symbolisch lade ich euch ein, diesen Film euch anzugucken und euch selber darüber Gedanken zu machen. Nämlich, ich denke, dass das ein Aufrüstungskino ist, das sich als Abrüstungskino verkleidet. Also dieser Film sagt quasi, wir als USA, Sie sehen die USA fast schon ideal, weil alle Menschen, die wir da sehen oder nahezu alle Figuren sind Idealfiguren, die ganz gewissenhaft ihre Entscheidungen abwägen, die ganz doll im moralischen Zwiespalt stecken, die unbedingt das Richtige tun, die auch alle eine Familie zu haben oder irgendwelche nahestehenden Menschen haben. Ja, da ist niemand Single, da ist niemand alleine. Also dass wir immer dieses Moralbild dahinter haben und das Ganze ist das Szenario, wir haben nicht geschossen, jetzt werden wir getroffen. Und die einzige Schlussfolgerung davon ist, wir müssen zuerst schießen, damit wir nicht getroffen werden. Und ich finde das eine Unverschämtheit, dass die USA sich in einem Film als Opfer inszeniert, wenn man mal daran denkt, dass es nur ein Land auf dieser Welt gibt, was bisher Atombomben abgeworfen hat. Und das auf Zivilistenstädte. Und das sind die USA. Und das ist eine unglaubliche Frechheit, sich in einem ganzen Film, ohne daran zu denken, als Opfer zu inszenieren. Und das passt leider wunderbar in die ganze Filmografie von Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, die behauptet hat, nur durch Folter hätte Bin Laden gefasst werden können, weil man durch Folter die entscheidende Information bekommen hätte, wo Bin Laden sich versteckt ist. Was nicht stimmt. Die ganzen Rassenkonflikte und die Rassismuskonflikte in Detroit systematisch runtergespielt hat und so getan hat, als ob die Hälfte davon irgendwie in Anführungsstrichen Black-on-Black-Violence gewesen wäre und als ob es dann noch irgendwie so gute weiße Polizisten gegeben hätte, was absolut nicht der Fall war. Also das ist einfach ein Film, der genau in ihre politische Schiene passt und leider auf eine sehr düstere Weise.
Ja, das ist so konservativ US-amerikanisches Kino, da bin ich bei dir. Also ich finde, der hat so ein paar Zwischentöne, wo sich halt dann irgendwie, fällt ja auch dieser Satz, Selbstmord oder Kapitulation, also ne, es wird schon so ein bisschen versucht, da so eine Ambivalenz zu behaupten oder reinzubringen, das müsst ihr dann quasi überlegen, wenn ihr den guckt, aber ich bin bei dir, der ist natürlich auch, ich sag mal, mit der Besetzung gibt der sich auf jeden Fall progressiv, weil wir haben Idris Elba, der den Präsidenten spielt, ein schwarzer Schauspieler, der ja auch schon so cool ist, ne? Ich würde sagen, der ist auf jeden Fall auch an Obama angelehnt, der ja immer auch, würde ich sagen, hier als der gute Präsident gesehen wird, wenn man sich dann anguckt, was er alles Drohnen etc. pp. Gemacht hat, kann man dann darüber auch diskutieren. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe den in Köln gesehen, wo ich da auf dem Filmfest war, der lief nicht da auf dem Filmfest, aber ich habe ihn da parallel gesehen und da lief eine Doku zur Ukraine und da musste ich auch so ein bisschen dran denken, ist es eigentlich diese Gefahr von so einem, ich weiß nicht, Antikriegskino oder wenn man das Schrecken zeigt, wie du sagst, dass es auch Aufrüstungskino sein kann, ne? Also dieses, wir zeigen das hier und die einzige logische Schlussfolgerung daraus kann sein, wir müssen mehr aufrüsten, weil wenn es passiert, dann müssen wir härter zuschlagen. Kann ich nachvollziehen.
Genau, und das eben im Prinzip dieser Gedanke, dieses Feindbild, oh, die anderen werden uns angreifen, bestätigt wird. Und das ist dieses Ding. Das ist genau der falsche Weg. Der richtige Weg ist, der wirkliche, vorbildliche Weg ist, dass man bis zuletzt glaubt, dass der Feind, der schlimmste Feind, den man auf der anderen Seite hat, auch genauso vernünftig und menschlich ist wie man selber. Und Catherine Bigelow tut genau das Gegenteil. Und das ist leider genau die falsche Taktik. Also sie ist trotzdem eine handwerklich hervorragende Regisseurin, aber von einem ideologischen Standpunkt finde ich diesen Film einfach zutiefst problematisch.
Ich finde, was man dem geben, ich finde, das ist, glaube ich, ein interessanter Zwiespalt, den man, ja, es ist halt immer die Frage, ob man dem Film zurechnen kann oder eher, dass der Film bietet das an, darüber zu diskutieren, aber ich bin bei dir. Was ich gut fand, was er anders macht als so viele US-Filme, wir sehen hier ja nicht so den Held, also keine Ahnung, denken wir an Independence Day und alle denken an Will Smith, der irgendwie am Ende da den Tag rettet und hier ist das schon, ich finde, das zeigt der Film ganz gut auf, dass das kein Szenario ist, wo eine Einzelperson alles rettet, sondern dass wir halt als Gesellschaft funktionieren und in so einem Mikrokosmos halt ganz viele kleine Rädchen agieren, handeln und dann sich gegenseitig absprechen müssen.
Ja, der Held ist hier das System. Wir sehen die Kamera immer wieder auf diese riesigen US-Monumente gerichtet. Wir sehen schon fast in der ersten Szene diesen, da muss ich sofort an The Hurt Locker denken, diesen Sonnenuntergang, so Wüsten, Militärbasis, ein junger Soldat. Das ist schon sehr ikonisches Kino, es ist nur ganz geschickt und modern verpackt. Aber das ist schon, und ich finde es in gewisser Weise noch problematischer, das System zu heroisieren, als eine einzelne Person zu heroisieren. Denn dann könnte ich noch eher mich mit Independence Day anfreunden und sagen, dieser Film ist so over the top und in gewisser Weise so dumm, dass man ihn gar nicht so ernst nehmen muss. Und auf einer gewissen Ebene nimmt sich Independence Day auch selber gar nicht so ernst. Aber dieser Film, den muss man ernst nehmen. Und darum ist dieser Film hier für mich der problematischere. Und auch der unangenehmere der beiden Filme. Obwohl er auf einer künstlerischen Ebene der bessere ist. Aber gerade das macht ihn problematisch. Das ist, das könnte man den Riefenstahl-Effekt nennen. Dass etwas gerade dadurch gefährlich wird, dass es so effektiv ist.
Okay, also du meinst quasi, dass dadurch, dass er dieses Ineinandergreifen der unterschiedlichen Organe und dass das quasi klappt, dass das so was Systemstabilisierendes hat, oder?
Genau, dass wir den Eindruck haben, oh Mann, ist das ein tolles US-System. Insbesondere mit dieser bestimmten Kamera-Ästhetik und dieser Ästhetisierung dieser ganzen Monumente in Washington, dieser charakteristischen Architektur, die ja auch ideologisch steht für die USA als Konstrukt. Also als so ein Bild. Es ist ja, gibt ja wenige Länder, die so massiv patriotisch sind wie die USA. Jeder hat da seine Flagge. Es ist für uns Deutsche undenkbar. Nicht mal die Franzosen haben so viele Flaggen rumhängen. Das denke ich, wirkt schon gerade auf eine US-Audience sehr, sehr stark.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen universeller gedacht, aber ich bin da bei dir. Das kann man auch super national lesen. Ich musste zwischendrin auch so ein bisschen an Shin Godzilla denken. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast. Der auch ähnlich funktioniert, nur da viel radikaler vorgeht, weil wir da wirklich alle möglichen, also da sieht man, glaube ich, so ein Figurenensemble von 50 Leuten und da erfährt man privat eigentlich gar nichts über die Leute. Also da sind sie nur noch auf die Funktion reduziert und auch, also da muss ich so ein bisschen dran denken, aber der macht das auf jeden Fall noch besser, finde ich, als House of Dynamite.
Den habe ich leider nicht gesehen, aber es ist ein interessanter Vergleich, weil nämlich die Godzilla-Filme in Japan als direkte Reaktion auf das Trauma von Hiroshima und Nagasaki verstanden werden. Und da schließt sich quasi dieser Bezugskreis zum Atomkrieg.
Stimmt.
Also wirklich, das ist wirklich, auch wenn du jetzt vielleicht lachst und denkst, naja, es war mehr Zufall, aber diese Assoziation mit Godzilla bei Atomkrieg, denke ich, da klingt schon irgendwas im Unterbewusstsein, dass man das miteinander verbindet. Und das stimmt auch tatsächlich, weil das historisch diese Grundlage hat. Also ja, also ich will auch deine Position, die kann ich auch durchaus nachvollziehen. Vielleicht sehe ich das gerade durch meine Prägung als Catherine Bigelow, ihre ganze Biografie und so, vielleicht sehe ich das auch zu eng und gestehe ihr nicht zu, ihre Perspektive zu öffnen. Also diese Möglichkeit besteht auch. Ich kann den Film nicht anders sehen, aber trotzdem möchte ich euch empfehlen, euch diesen Film anzugucken und euch sehr kritisch mit diesem ganzen Szenario auseinanderzusetzen. Denn ich denke, auch wenn Filme Propaganda-Aspekte haben, ist es durchaus lohnenswert, sich damit zu befassen und darüber nachzudenken.
Ja, finde ich auch grundsätzlich, ne? Kritischer Konsum ist was super Wertvolles. Also natürlich, ich glaube, wir finden alle auch bestimmte Dinge, wo man sagen kann, die müssen irgendwie abgelehnt werden, aber das ist doch eher selten der Fall. Da ist es meistens ja produktiver, wie ich zu sagen, man guckt es sich an, diskutiert danach darüber und dann kommt man zu einer Position oder erfährt halt unterschiedliche Sichtweisen und da bin ich auch bei dir. Das ist ein Film, der mehr ist als nur Spannungskino, ne? Das ist ja auch eine Qualität des Films, zu sagen, ne, es ist nicht einfach nur irgendwie, ne, das ist spannend und man wird 2 Stunden lang unterhalten, sondern da kann man auch jeden Fall noch mehr drüber nachdenken, drüber diskutieren.
Ja, absolut. Also es ist kein Kreuzworträtsel-Kino, was man dann einmal durchgemacht hat und dann sagt man, gut, jetzt brauche ich es mir eigentlich nie wieder angucken, sondern das ist schon gerade durch dieses hochqualitative Schauspiel, durch diese Figurenbezüge, vielleicht auch sogar ein Film, den man ein zweites Mal sieht und dann noch mehr Feinheiten zu entdecken.
Und da bin ich ja mal gespannt. Ne? Du hast ihn im Festival im Kino gesehen. Ich habe ihn in diesem limitierten Start gesehen, den Netflix jetzt ja einigen Filmen jetzt gerade hier im Herbst, Winter zugesteht. Ich bin sehr gespannt, wie der auf Netflix funktioniert, weil das ein Film ist, da muss man wirklich, da ist ja jeder Satz ist wichtig. Das ist halt, das muss man sagen, es ist so traurig, das zu erwähnen, weil theoretisch müsste so Kino immer aussehen und Filme immer aussehen, aber wir leben in einer gewissen Streaming- und Blockbuster-Landschaft, wo es nicht so aussieht. Und da bin ich sehr gespannt, ob so die Leute, die zu Hause denken, ach, es ist Freitagabend, ich habe die Woche gearbeitet, ich schaue da mal rein, ob das funktioniert.
Ja. Ja, es war auch tatsächlich in Venedig, wo der Film im Wettbewerb seine Premiere hatte, auch viel Diskussion, weil so eine starke Netflix-Präsenz da war. Und ich weiß noch, was es für einen Aufschrei gab, als zum ersten Mal Netflix-Filme auf dem Festival im Hauptwettbewerb liefen. So, ah, wollen wir Netflix hier haben? Und jetzt hat man schon fast das Gefühl, dass das die dominanteste Filmproduktion kommt von Netflix. Also das war auch so ein sehr... Also ein zwiespältiges Gefühl. Ne? Es sind einerseits auch sehr interessante Filme, andererseits, ja, Streaming halt. Ne? Und Kino ist was anderes.
Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich sagen würde, also ne, ist jetzt für unsere Podcast-Besprechung ist es zu spät, weil dann lief er schon im Kino und der startet dann ins Streaming. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auch Netflix-Filme im Kino zu gucken, ich würde sagen, macht das, weil... Also, es wird wahrscheinlich auch Filme geben, für die lohnt es sich vielleicht nicht, aber jeder Film, würde ich immer grundsätzlich sagen, hat es verdient, im Kino gezeigt zu werden.
Ja, also ich vor allem Leute, denkt dran, es gab mal eine Zeit, da lief alles im Kino. Jedes B-Movie lief im Kino. Also, ja. Wo sonst kann man Popcorn essen? Also, what the fuck? Ja, rote Plüschsitze forever. Also, Kino ist einfach super. It's magic.
Schön.
Ja, damit haben wir, denke ich, auch das meiste abgearbeitet und kommen dann zum Fazit. Und diesmal lasse ich dir den Vortritt. Möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, was du über House of Dynamite denkst?
Sehr, sehr gerne. Der ist packend inszeniert. Da werdet ihr wirklich 2 Stunden lang durchgepeitscht. Das ist ein Film, der wirklich, ne, wir haben es gesagt, der ist kompetent, der ist souverän gespielt, inszeniert. Der hat tolle Bilder, der hat vielleicht auch problematische Bilder und ist inhaltlich, bietet der sehr viel Diskussionsstoff. Und ich glaube, das ist sehr viel wert. Wenn ihr so ein bisschen in die Richtung gehen wollt, ich musste auch beim Film so ein bisschen an The Lost Bus denken. Das ist eine Apple-Produktion, da geht es um die Waldbrände. Auch da ist so eine Organe, also wie Organe, Staatsorgane, unterschiedliche Organe darauf reagieren, auf so eine Katastrophe drin. Auch das, ein sehr US-amerikanischer Film. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde auf jeden Fall, guckt ihn euch an und dann redet drüber.
Ja, da schließe ich mich vollkommen an. Hervorragend gespielt, grandiose Kamera, auch mit einigen nationalistischen Untertönen, wie ich denke. Straff inszeniert, aber ideologisch sehr problematisch. Ich möchte euch sagen, Leute, seht die Welt nicht so wie Catherine Bigelow, seht die Welt so wie Stanislav Petrov. Und wenn ihr jetzt sagt, Lida, who the fuck is Stanislav Petrov? So, warum haben wir heute nicht so ein nukleares Wasteland da draußen? Weil 1983, als Stanislav Petrov in der Sowjetunion vor seinem Bildschirm saß und auf einmal sagte, ach du Scheiße, da ist ja eine US-Rakete, die greift uns an. Da hat er gesagt, Moment mal, ich glaube, das ist ein Computerfehler. Und er hat es niemandem gemeldet. Und wisst ihr was? Es war nur ein Computerfehler. Und das ist dieses Ding. Man muss glauben, dass selbst wenn irgendwo auf dem Bildschirm die Rakete ist, dass es einfach nur ein Computerfehler ist. Weil der Feind nämlich auch ein Mensch ist. Und in den meisten Fällen ist es einfach so. Also Leute, macht's gut.
Ciao, ciao.